Ja, wir haben am heutigen Tag gar nicht mehr so viele Verse übrig. Wir sind gestern bis Kapitel 12, Vers 25 gekommen. Ich habe gestern auch ein bisschen weiter ausgeholt, weil mir das sehr wichtig war, dass wir den Zusammenhang wahren, wenn wir ein biblisches Buch studieren. Also es ist ja immer so, wir tendieren dahin, dass wir möglichst schnell zur Anwendung kommen. Aber so gut und so wichtig die Anwendung ist, zuerst muss ich den Text verstehen. Also das ist einfach Bedingung. Ich kann mich gut erinnern, ich war in einer Gemeinde, große Gemeinde, und da waren wir so, saßen wir zusammen beim Mittagessen, und da waren die Jugendlichen, also die Jüngeren, waren dabei, die Kinder von der Familie, und also Kinder, Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene, Kinder waren dabei, und da hat man so geredet, und das ging dann um die Jugendstunde, und dann sagte eine Schwester, sie sagte, unsere Brüder, die sind schon bei der Anwendung, bevor sie den Text verstanden haben. Und die hatte recht, das ist oft der Fall. Zuerst muss man schauen, was der Text im Zusammenhang sagt und was er dort damals an jene Menschen bedeutet hatte. Und dann erst kann ich die Anwendung ziehen für mich heute. Also, da wollen wir dran denken. Danke, sehr lieb. Und wir hatten gestern diese letzten Aufforderungen, ihr seht es auf der Folie. Richtet auf die Hände und die Knie, macht gerade Bahn für eure Füße. Dann jagt mit allen nach Frieden und nach der Heiligung. Vers 14, im Kapitel 12. Dann haltet Aufsicht, dass nicht jemand von der Gnade Gottes abkomme. Verse 15 bis 17. Und dann war wie dieser berühmte, wichtige Einschub über die zwei Berge. Er sagt, ihr seid hingekommen nicht zu dem einen Berg, sondern zu dem anderen Berg. Der eine Berg, damit meinte er klar, der Berg Sinai. Und der Berg Sinai, den hat er hier im übertragenen Sinne genommen als das Jerusalem nach dem Fleisch. Ihr seid nicht zu der Theokratie des fleischlichen Israel gekommen, wie damals die Israeliten, als Gott sie aus Ägypten herausgeführt hatte, hat Gott eine Theokratie begonnen, eine Gottesherrschaft, ein Königreich, das Königreich Israel, begonnen dort am Sinai. Als er das Volk erlöst hatte, gab er seine Gesetze. Und nun, wir haben ja gelesen, sie blieben nicht in den Gesetzen, sie blieben nicht in dem Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Und Gott sagte dann, er würde einen neuen Bund aufrichten. Also der alte Bund und diese alte Theokratie bestand darin, dass Gott auf Erden wohnte, in dem Tempel bzw. in der Stiftshütte, das Königreich aufrichtete, die Könige. Ich habe gestern noch vergessen, Mose war kein König, Richter war kein König. Später wurden dann Könige eingesetzt, aber die Könige sollten als Stellvertreter Gottes fungieren. Also die Könige sollten in völliger Abhängigkeit von Gott stehen, und wenn das geschieht, wird es gut gehen mit dem Volk Israel, mit der Theokratie. Und wenn die Könige sich selbstständig machen, dann wird es schlecht gehen. Wenn der König sich abgewandt hat von Gott, dann ging es auch mit dem Tempel abwärts. Wenn das Königtum auf der Blüte war, dann war der Tempel auf der Blüte, beziehungsweise die Stiftshütte. Der Höhepunkt war erreicht mit David, und David ließ dann den großen Tempel bauen unter Salomo. Salomo hat dann dieses Friedensreich regiert, das David errungen hat durch seine Siege. Und solange Salomo abhängig blieb von Gott, war alles gut. Und der Tempel war prachtvoll und aus Gold und aus Silber. Und es war herrlich. Sobald man dann begann, Kompromisse zu machen, wurde auch der Tempel, wurden die Tempelschätze an die Feinde abgegeben. Wenn man das Buch der Könige und Buch der Chronik liest, merkt man immer, wenn die Könige in Götzendienst kamen, dann kamen Feinde und dann mussten sie vom Tempel Schätze hergeben. Also gerade im Chronikbuch, ich glaube, im zweiten Chronik wird das ganz besonders betont. Und wenn sie, je weiter sie sich von Gott entfernen, desto schlechter geht es dem Tempel. Der König und der Tempel, die hängen zusammen, Königtum und Tempel. Und schlussendlich geht es dann so weit, dass sie so tief in den Götzendienst fallen, dass der König aus dem Land geführt wird und der Tempel zerstört wird. Da war dann alles zu Boden. Es schaute es aus, als ob jetzt die Theokratie Israels zu Ende ist. Damals im Jahre 587, als Nebukadnezar den Tempel zerstörte und den König gefangen genommen hat, nach Babylon geführt hat. Nun, sie haben Buße getan, Gott hat sie zurückgeführt und Gott hat ihnen versprochen, dass er eine neue Theokratie errichten wird, eine ewige, einen ewigen König bringen und der Tempel wird ewig stehen. Und darum geht es, als der Messias kam, sie sind zurückgeführt worden, das war erst der Anfang, der Anfang der Rückführung war 538 unter Zerubabel, dann wurde der Tempel gebaut, der zweite Tempel, und dann kam der Messias. Die Herrlichkeit Gottes zog nicht in den Tempel ein, wie damals Salomo, im Tempel Salomo, als er fertig war, zog die Herrlichkeit Gottes in den Tempel ein. Das geschah nie beim Zerubabel-Tempel, beim zweiten Tempel. Da kam keine Herrlichkeit Gottes. Und so blieb es 400, 500 Jahre und dann kam der Messias zu seinem Tempel und er wurde verworfen. Die Herrlichkeit zog auch jetzt nicht in den Tempel ein. Der Messias wurde verworfen und mit der Verwerfung des Königs hat der König selber dann die Verwerfung des Tempels angekündigt. Wenn ihr den König verwerft, der Messias, so wird auch euer Tempel zu Ende gehen. Das war dann die Tempelzerstörung, die er vorausgesagt hatte, Matthäus 24. Und hier leben wir ganz knapp vor der Tempelzerstörung. Hebräerbrief ist knapp vor der Tempelzerstörung geschrieben, an Israel, an das treue Israel, an diejenigen, die den Messias angenommen hatten, hebräische Christen, Judenchristen. Und an sie geht dieser Brief. Und jetzt am Ende des Briefes sagt er ihnen, ihr seid nicht gekommen zu dem Berg zu dem Berg Sinai, ihr seid nicht, Vers 18, ihr seid nicht hingekommen zu einem berührbaren Berge und zu dem Feuer und Wolke, Finsternis, Posaunenschall, Stimme der Worte und so weiter, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, Vers 22, und zur Stadt des lebendigen Gottes, einem himmlischen Jerusalem. Also ihr seid jetzt herangekommen zu der neuen Haushaltung, die Gott aufrichtet, und zwar das neue Jerusalem, das ein himmlisches Jerusalem ist, und das steht auf einem himmlischen Berge. Die Berge sind im übertragenen Sinne gebraucht. Der Berg Sinai steht für das Alte, für den alten Bund und für die alte Haushaltung, dass Israel nach dem Fleisch mit seinem irdischen Tempeldienst und Opfergottesdienst. Und der Berg Zion steht für den himmlischen neuen Dienst und die neue Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, die himmlische Theokratie. Und da sind wir stecken geblieben. Ich habe gestern noch eine Aufgabe aufgegeben. Aber lesen wir zuerst die Verse 25 bis den Vers 25, was wir hier haben auf der Folie. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet, denn jenen nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde Weisung gab, wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel her tut, dessen Stimme damals die Erde oder das Land erschütterte. Nun aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal erschüttere ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Das ist ein Zitat aus Haggai, Kapitel 2, eine Anspielung auf dieses prophetische Wort aus Haggai. Worum geht es hier? Er sagt, Seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der redet. Geredet hat Gott ein neues Mal, wiederum, also neu hat Gott geredet in dem Sohn. Früher hat er geredet am Sinai und dann durch die Propheten in den Alten, im Alten Testament. Aber jetzt hat Gott neu geredet und jetzt sollte man ja nicht dieses neue Reden Gottes abweisen. Das neue Reden Gottes war das Reden Gottes in dem Sohn, das vom Himmel aus durch den Heiligen Geist geschah. Der Heilige Geist wurde vom Himmel aus, der Sohn hat sich im Himmel niedergesetzt auf den Thron und dieser Sohn hatte seine Boten ausgesandt, die Apostel, und sie verkündigten in der Kraft des Heiligen Geistes die Botschaft vom Himmel, die himmlische Botschaft, das Evangelium, das vom Himmel herkommt, das Neue, das der Heilige Geist gibt, diese Botschaft. Das neue Reden war also das Reden Gottes im Sohn, vom Himmel her, seit Pfingsten, durch den Geist, über die Apostel. Das sollten sie nicht abweisen. Also deshalb, wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel her spricht. Gott hat von der Erde her gesprochen, am Sinai. Gott spricht vom Himmel her, durch Christus, über den Heiligen Geist. Dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Nun, nicht der Globus wurde erschüttert damals, als er redete am Sinai. Da wurde nur der Berg erschüttert, der Sinai eben, und das Land rundherum. Ja, da hat es gebebt. Nun aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal erschüttere ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Also nicht nur dieses Stückchen Land, sondern auch den Himmel. Wenn man das jetzt, Vers 27, das noch einmal zeigt die Beseitigung des Erschütterten an als eines Gemachten, damit das Nicht-Erschütterte bleibe. Bitte beachtet jetzt diese Ausdrücke, das Erschütterte und das Nicht-Erschütterte. Und ich habe gestern schon gefragt, was ist denn vom Kontext her das Erschütterte? Das war die Hausübung. Was ist das Erschütterte? Das noch einmal zeigt die Beseitigung des Erschütterten an. Hier braucht man eine genaue Übersetzung. Ich habe gemerkt, dass ich bin nicht zufrieden mit vielen deutschen Übersetzungen, die da irgendwas herum übersetzen und nicht am Text bleiben. Das, was ich hier habe, ist genau die wörtliche Übersetzung des griechischen Textes und das ist hier wichtig. Was ist das Erschütterte? Vom Zusammenhang her. Vers 26, dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Und die Erde war in dem Fall der Berg Sinai und Umgebung. Und wofür stand der Berg Sinai? Wofür steht er? Er sagt, ihr seid nicht gekommen zum Berg Sinai, sondern seid gekommen zum Berg Zion. Wofür steht der Berg Sinai? Für den alten Bund und die Dinge, die damit verbunden sind. Das ist der Tempel, das Opferdienst, also die Stiftshütte, Opferdienst, Priester, später dann der Tempel. Das irdische, die irdische Theokratie. Also der Sinai steht für die irdische Theokratie Gottes, die er in Israel im alten Bund aufgerichtet hat, mit allem drum und dran. Und jetzt lesen wir noch einmal Vers 27. Das noch einmal zeigt die Beseitigung des Erschütterten an, als eines Gemachten, damit das Nicht-Erschütterte bleibe. Wenn das Erschütterte, der Sinai und die Welt, die mit dem Sinai zusammen, in Zusammenhang steht, ist, dann gibt es nachher etwas, was nicht erschüttert wird, das Nicht-Erschütterte, das soll bleiben. Jetzt habe ich mir, und es heißt ja dann in Vers 28, darum, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen. Also das Nicht-Erschütterte ist ein unerschütterliches Königreich. Das ist klar, das geht aus dem Text sehr deutlich hervor. Das Nicht-Erschütterte ist ein unerschütterliches Königreich. Es geht um Theokratie, Gottesherrschaft. Gottesherrschaft, Gottes Königreich war auf der Erde, ein irdisches Königreich. Und dieses irdische Königreich nannte, hatte den Namen Israel. Es war Gottes irdisches Königreich. Und dieses wurde erschüttert. Der irdische Teil davon, das irdische, sollte erschüttert werden. So, sollte erschüttert werden. Er sagt noch einmal, erschüttere ich. Dieses irdische Königreich, die irdische Theokratie sollte erschüttert werden als eine Gemachte. Was das Gemachte bedeutet, versuchen wir gleich später herauszufinden. Aber jetzt hier, damit wir ein unerschütterliches Königreich empfangen. Das heißt, es stehen sich zwei Königreiche gegenüber. Das eine ist das erschütterliche Königreich, das Erschütterte, das, was damals am Sinai erschüttert wurde. Das andere ist das unerschütterliche Königreich, das nicht erschüttert wird, das bleibt in alle Ewigkeit natürlich. Das hat er ja auch versprochen. Gott hat versprochen, wenn das Volk zurückgeführt wird aus der Gefangenschaft Babylons, wird er ein unerschütterliches, ein ewiges Königreich aufrichten. Hat er ihnen versprochen. Und Israel wartete auf diese Zeit. Sie wussten, dass als Zerubabel zurückgekommen war und als der Tempel errichtet war, sie wussten, es ist noch nicht das, was Hesekiel verheißen hatte. Der Tempel stand zwar, aber es zog keine Herrlichkeit ein. Und der zweite David war versprochen worden. Aber der zweite David kam nicht. Und man wartete auf den zweiten David. Das ist in Hesekiel 37, die letzten Verse. Ich habe sie schon zitiert in dieser Woche. Gott sagte, ich werde sie zurückführen in das Land, das ich ihren Vätern geschworen habe. Und ich werde ihnen einen Fürst geben, den Fürst David. Der wird über ihn regieren, über Israel regieren in Ewigkeit. Und ich werde mein Heiligtum in ihre Mitte setzen, auf ewig. Und ich werde einen Bund des Friedens aufrichten, auf ewig. Diese Dinge hat er verheißen, ganz am Ende von Hesekiel 37. Und hier, ja, und Israel wartete. Und sie warteten auf die Erlösung Israels. Sie warteten und warteten und warteten, 400, 500 Jahre lang. Sie warteten, wann kommt denn diese Erlösung Israels? Und im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Da kam Antiochus, er hat den Tempel nochmal halb kaputt gemacht. Also entweiht jedenfalls hat er den Tempel. Und dann kam, und er hat die Stadt halb zerstört, Antiochus, im Jahre 168 vor Christus. Und dann kamen die Makkabäer, haben sie die Freiheit erkämpft, und als kaum war die Freiheit erkämpft, kamen die Römer und besetzten das Land. Und sie warteten auf die Errichtung des Königreiches, das Gott versprochen hat, dem Israel. Und dann kam der zweite David, aber in ganz anderer Gestalt als erwartet. Geboren in Nazareth. Nein, in Bethlehem. Aufgewachsen in Nazareth. Kommt aus dieser kleinen Stadt Nazareth. Und kommt nach Jerusalem, wird da zwar als König empfangen, aber dann verworfen von den Obersten des Volkes, durchbohrt, der Kreuzigung übergeben. Dann ist er gestorben und ist auferstanden am dritten Tage und ist dann in den Himmel aufgefahren, hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Himmel. Der zweite David setzt sich auf den Königsthron. Das hatten wir immer wieder, hatten wir das jetzt gelesen im Hebräerbrief. Der zweite David hat also ein Königreich begonnen, eingesetzt. Und jetzt, was ist mit dem anderen? Was ist mit dem irdischen Königreich? Was ist mit der irdischen Theokratie? Und jetzt war die Frage, ja, wenn der König auf dem Thron sitzt, und dann hieß es, man soll an diesen König glauben, und jeder, der an diesen König glaubt, der wird die Verheißungserfüllung bekommen. Das hat er immer wieder betont in dem Brief. Und jetzt, er sitzt auf dem Thron. Ja, und was ist mit dem irdischen Königreich? Was ist mit der irdischen Theokratie? Da hat er gesagt, die wird erschüttert werden.
Thomas, ja. Den Himmel, sondern auch den Himmel in Vers 26. Das gehört auch zum Irdischen. Inwiefern?
Kommen wir gleich. Ja. Kommen wir gleich. Nächste Folie. Dessen Stimme damals das Land erschütterte, Das steht dem, das war diese, dieser Vers, habe ich hier reinkopiert. Das war am Sinai, der ganze Berg rauchte, weil Jahwe auf ihn herabstieg im Feuer und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Der ganze Berg bebte sehr, das ist die Erschütterung des Sinai. Das war also eine kleine Erschütterung einer kleinen Welt, ganz kleine Welt, der Sinai. Aber das nimmt er im übertragenen Sinne und sagt, dieses Erschütterte wird beseitigt. Das Erschütterte, diese Welt, diese kleine Welt hier, die wird beseitigt, sagt er in Vers 27. Nun aber, sagt er noch einmal, erschüttere ich nicht nur die Erde oder das Land, den Sinai, sondern auch den Himmel. Und jetzt früher dachte ich immer, ja, das bedeutet doch, dass wenn er den Himmel erschüttert, das heißt, die Planeten wird er erschüttern, die Sterne wird er erschüttern und alles wird er erschüttern, was es überhaupt gibt, die ganzen Erdglobus wird er erschüttern. Aber als ich dann später den Zusammenhang mehr beachtete, wenn man den Zusammenhang beachtet, merkt man, das passt überhaupt nicht hinein. Was ist dann gemeint mit dem Himmel? Erde und Himmel, wir dürfen nicht wissenschaftlich denken. Wenn er sagt, ich erschüttere auch den Himmel, dann bedeutet das nichts anderes, als ich erschüttere jetzt eine ganze Welt. Eine große Welt wird erschüttert und zwar sehr bald. Es ist unmittelbar bevorstehend. Himmel und Erde, dieser Ausdruck, der kommt ja oft vor in der Bibel. Himmel und Erde bedeutet eine Welt. Das kann auf die physische Welt bezogen werden, wird es ja auch meistens. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die ganze Welt. Aber es kann auch im übertragenen Sinne verwendet werden, zum Beispiel eine israelitische Himmel und Erde. Wenn man in Israel steht und die Augen gerade hält, dann sieht man, die untere Hälfte ist Erde und die obere Hälfte ist blau, ist Himmel, meistens blau. Das ist die Welt. Ja? Und wenn man da rundherum sich dreht, okay, im Kreise dreht, dann sieht man, okay, unten Erde, oben Himmel. Und so wurde dieser Ausdruck einfach verwendet für eine Welt. Himmel und Erde steht also für eine Welt. Und wenn er sagt, ich erschüttere nicht nur das Land oder nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel, dann sagt er, dann lasse ich also eine ganze Welt zusammen erschüttert werden. Am Sinai bebte nur der Berg. Aber es sollte ein noch einmal geben, da wird eine ganze Welt erbeben. Und jetzt ist die Frage, welche Welt ist das? Welche Welt sollte denn in Kürze erschüttert werden? Gehen wir noch einmal zurück. Welche Welt wird in Kürze erschüttert werden? Kapitel 6 habe ich gestern schon erwähnt, ich mache es jetzt nochmal, einige Leute sind heute neu dabei. Ein Land, das den Regen, der sich oftmals darüber ergoss, trank und nützliches Pflanzengewächs hervorbringt, bekommt Segen von Gott. Aber das Dornen und Disteln trägt, ist verwerflich und dem Fluche nahe. Das Ende eines solchen ist das Verbrennen. Es ist ja ein Beispiel, das er bringt über Menschen, die zurückgehen zum Judentum, die vergleicht er mit einem Land, das keine Frucht bringt. Und das ist dem Fluche nahe. Und es ist nicht umsonst, dass er gerade diesen Ausdruck verwendet. Nahe. Er hätte auch schreiben können, so ein Land wird verbrannt. Sagt aber nicht. Er sagt, so ein Land ist dem Fluche nahe. Und das Ende ist das Verbrennen. Es ist, als ob irgendwas steht bevor. Und zwar nahe bevor. Ein Verbrennen. Kapitel 8, Vers 13. In der Aussage, einen neuen Bund hat er den ersten zu einem alten gemacht, was aber alt und altersschwach wird, ist dem Verschwinden nahe. Das zweite Mal dieses Wort. Es ist etwas nahe. Was ist denn hier dem Verschwinden nahe? Nun, die Dinge des alten Bundes sind dem Verschwinden nahe. Der neue Bund hat Christus eingeführt, aber der alte Bund bestand noch weiter. Die Dinge des alten Bundes waren noch vorhanden, der Tempel und der Priesterdienst und die Opfer. Das war dem Verschwinden nahe. Kapitel 10, Vers 25 treffen wir das Wort zum dritten Mal. Da sagt er das umso viel mehr. Wir sollen einander auffordern und anreizen zur Liebe und so weiter. Und das umso mehr, als ihr den Tag heran nahen seht. Da kommt ein Tag, ein Gerichtstag kommt, ist sehr nahe schon. Umso mehr solltet ihr also jetzt euch einander ermuntern und auffordern, klar beim Herrn zu bleiben, klar nicht zurückzugehen in das Judentum. Kapitel 10, Vers 30, gerade die Verse danach, die Vergeltung ist meine Sache, ich werde vergelten, sagt der Herr, und wieder der Herr wird sein Volk richten. Sein Volk ist hier, aus 5. Mose 32, Israel. 5. Mose 32 ist hier zitiert. Das Volk ist Israel. Der Herr wird Israel richten, sein Volk. Furchtbar ist es, in die Hände des lebenden Gottes zu fallen. Vers 37, denn noch ein weniges, wie sehr weniges, der kommt, wird kommen und er wird nicht verziehen. Das Gericht steht unmittelbar bevor. Vers 39, aber wir sind nicht des Zurückweichens zum Verderben. Wir nicht, denn wenn wir glauben, wir weichen nicht zurück zum Judentum, um mit dem Judentum zusammen zu verderben. Nein. Kapitel 12, Vers 25, unser Text noch einmal. Vers 25, seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet, denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde Weisung gab, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir uns von dem abwenden, der von dem Himmel her redet. Das Entrinnen, merkt ihr, Entrinnen heißt, man muss schnell, es kommt schnell. Und jetzt, wie kann man noch entkommen dem Gericht? Wir werden nicht entkommen, wenn wir uns abwenden von dem, der vom Himmel her redet. Das Gericht steht unmittelbar bevor, denn unser Gott, Vers 29, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wieso spricht er denn jetzt vom Feuer? Wie kommt er denn jetzt auf die Idee, vom Feuer zu sprechen? Das Feuer stand bevor, zu jener Zeit, unmittelbar bevorstehend. Vers 3, Kapitel 13, Vers 14, wir haben nicht eine bleibende Stadt, sondern die kommende zu suchen wir. Im Griechischen heißt es, die im Begriffe seien zu kommen. Die im Begriffe zu kommen seiende. Ja, also nahe Zukunft. Die kommende suchen wir. Ein paar weitere Verse. Malachi, das letzte Buch im Alten Testament, da liest man in Kapitel 3, im letzten Kapitel, also bei manchen hat ja der Malachi 3 Kapitel und bei manchen 4, bei mir hat es 3 Kapitel. Im letzten Kapitel des letzten Buches im Alten Testament, da lesen wir, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen Jahwe, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, sagt Jahwe der Heere. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und er wird bei seinem Erscheinen bestehen, denn er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge der Wäscher. Hier ist ein Tag des Herrn angekündigt, an dem es Feuer geben wird. Der Tag wird wie das Feuer des Schmelzers sein. Die letzten Verse des letzten Buches im Alten Testament, siehe, Vers 23, siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jahwes kommt, von dem er gerade vorher gesprochen hat, der Tag mit dem Feuer. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jahwes kommt. Also bevor dieses Gericht kommt über die Theokratie Israel, bevor dieses Gericht über die Theokratie kommt, wird der Elia auftreten. Ehe der Tag des Jahwes kommt, der große und furchtgebietende. Und was wird der Elia machen? Er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Das Land ist Israel und der Bann ist der Fluch, der Bannfluch, wenn das Gericht kommt. Das heißt, der Johannes der Täufer, Elia war, ja, der Herr Jesus hat gesagt, wer Elia war, der zweite Elia war Johannes der Täufer. Er trat auf in der Kraft des Elia und er war der, von dem Lukas 1, Vers 17 steht, dass er die Herzen der Kinder zu den Vätern wendet, die Herzen der Väter zu den Kindern wendet. Und dieser Johannes der Täufer kam und als er kam, was hat er gesagt? Lukas 3, Vers 7, ihr Schlangenbrut, wer deutete euch an, dem bevorstehenden Zorn zu entfliehen? Bringt also Früchte, die der Buße würdig sind. Auch ist schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Also wie lange steht der Baum noch, wenn die Axt an die Wurzel gelegt ist? Nicht noch 1000 Jahre. Wenn die Axt an die Wurzel gelegt ist, dann ist es eine Frage von ein paar Stunden und der Baum liegt. Jeder Baum, also der nicht edle Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Merkt ihr, wieder Feuer. Er spricht vom Geist und vom Feuer. Der Herr Jesus sagt, Johannes sagt, er wird, dass der Messias kommen wird oder dass die Zeit kommen wird. Die einen werden in die Scheune gesammelt und die anderen werden mit Feuer, die Spreu wird mit Feuer. Der Weizen wird in die Scheune gesammelt, die Spreu wird mit Feuer verbrannt werden. Gerade in den nächsten Versen wird das erklärt. Bei Matthäus und bei Lukas. Lukas 3 und Matthäus 3. Alle, beide, der Herr Jesus und auch Johannes der Täufer, sprachen von einem nahenden Gericht über Israel. Nun, Johannes hat gemeint, es wird kommen zu seinen Lebzeiten. Und er aber hat es sehr emsig verkündigt. Er war dann perplex, als Jesus kam und er wusste, das ist der Messias. Gott hat es ihm gezeigt, das ist der Messias. Aber der Messias ließ warten mit dem Gericht. Das Gericht kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und dann hat er im Gefängnis, war er schon im Gefängnis, dem Tode nahe. Und dann lässt er den Herrn Jesus fragen, bist du der Kommende oder müssen wir noch auf einen anderen warten? Und der Jesus vergewissert ihn, ich bin schon der Kommende, steht geschrieben und verweist ihn auf Bibelstellen im Alten Testament. Aber man musste noch warten. Es war wie wenn das Gericht hinausgeschoben wird und noch weiter hinausgeschoben wird. In Lukas Kapitel 13 lesen wir von einem Gärtner. Vielleicht schlagen wir die Stelle auf. Wenn ich sie finde. Da ist die Rede von einem Gärtner, der Vers 6, der hatte einen Weinberg, einen Feigenbaum im Weinberg. So, Lukas 13, Vers 6, er sagte dieses Gleichnis. Nein. Fangen wir in Lukas 13 vorne an. In Lukas 13, da waren Galiläa, und Pilatus hat da ein Blutbad angerichtet und der Vers 2, und der Herr Jesus antwortete und sagte, meint ihr, dass diese Galiläer, weil sie solches erlitten haben, vor allen Galiläern zu Sündern waren? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Vers 4, oder jene 18, auf die der Turm in Siloam fiel und sie tötete. Meint ihr, dass diese vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldige geworden waren? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle gleicherweise umkommen. Er sagte dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum in seinen Weinberg gepflanzt. Und er kam und suchte an ihm Frucht und fand keine. Er richtete sich an den Weingärtner und sagte, siehe, 3 Jahre komme ich und suche an diesem Feigenbaum Frucht und ich finde keine. Hau ihn ab, nimm ihn heraus. Wozu entkräftet er auch den Boden? Und er antwortet, sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis dass ich um ihn herum gegraben und ihn gedüngt habe. Und wenn er tatsächlich Frucht bringt, gut. Wenn aber nicht, dann hau ihn um in Zukunft und nimm ihn heraus. Wovon spricht der Herr? Was ist das Gleichnis? Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Sagt er zu den Leuten in Jerusalem. Vers 4, die in Jerusalem wohnen. Wenn ihr nicht Buße tut, es geht um Israel, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Der Herr spricht also auch von einem Gericht, das nahe ist. Und das Gleichnis von dem Feigenbaum, das war so, eigentlich sagt der Besitzer, wir sollten den schon längstens umhauen. Und sagt, na wart noch, gib ihm noch Chance, wir probieren es noch einmal. Und genau das tat der Herr. Der Herr Jesus gibt Israel noch einmal eine Chance. Er stirbt am Kreuz für Israel und sendet seine Boten aus in ganz Israel, um noch einmal allen diese Möglichkeit zu geben, sich zu bekehren. Wenn ja, wunderbar. Wenn nicht, dann wird das Gericht kommen. Und er sagt zu den Jüngern, macht schnell, denn ihr werdet nicht fertig werden mit der Verkündigung des Evangeliums, bis das Gericht kommt. Bis der Menschensohn kommt, ja, zum Gericht. Er sagt, ihr müsst schnell tun, wenn sie euch in einem Dorf nicht aufnehmen, geht gleich ins nächste. Vergeudet keine Zeit. Ihr habt keine Zeit zu verlieren. Das heißt, der Herr wusste selber, dass das Gericht sehr, sehr nahe ist. Aber es wird noch hinausgezögert und noch hinausgezögert. Gott ist sehr, sehr gnädig. Er verzieht nicht, sondern er hat Geduld. Und er möchte unbedingt, dass diese noch zur Umkehr kommen. Jetzt gehen wir zurück zum Text. Also es steht ein Gericht unmittelbar bevor. Das noch einmal zeigt die Beseitigung, manche übersetzen auch Verwandlung, kann man so oder so übersetzen. Das noch einmal zeigt die Beseitigung des Erschütterten an, als eines Gemachten, damit das Nicht-Erschütterte bleibe. Das Nicht-Erschütterte, das ist das neue Königreich, das neue Tempel, das neue Jerusalem. Was ist dann das andere, das Erschütterte? Das schauen wir uns jetzt an. Er sagt, die Beseitigung des Erschütterten als eines Gemachten. Was ist denn das Gemachte? Bitte, hier hat, glaube ich, Schlachter schlecht übersetzt. Da steht geschaffen, oder? Da darf nicht geschaffen stehen. Ich weiß nicht, was sich die Übersetzer manchmal denken. Die tun fantasieren beim Übersetzen. Wir müssen das übersetzen, was der Text sagt. Und der Text sagt gemacht, sagt jemand, ist doch egal, ob gemacht oder geschaffen. Nein, ist nicht egal. Wieso? Weil das Wort gemacht im Hebräerbrief immer vorkommt. Und das hilft uns drauf zu kommen, was das Gemachte ist. Lesen wir das. Hebräer 8, Vers 2. Der sich setzte zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, einem Diener des Allerheiligsten und des wahren Zeltes, das der Herr errichtete, nicht ein Mensch, welche in der bildhaften Darstellung, dann spricht er weiter von den Priestern, die in der bildhaften Darstellung und in den Schatten der himmlischen Dinge den ihnen aufgetragenen Dienst tun, entsprechend der Weisung, die Mose erhielt, siehe zu, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt wurde. Was sollte Mose machen? Machen. Das Zelt. Weiter. Kapitel 9, Vers 11. Christus ging ein, vermittels des größeren und vollkommenen Zeltes, eines, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Merkt ihr? Nicht gemacht, nicht mit Händen gemacht. Das andere war mit Händen gemacht. 9, Vers 24. Denn nicht in ein von Händen gemachtes Heiligstes, ging der Christus ein, ein entsprechendes Abbild des Wahren, sondern in den Himmel selbst. Also das himmlische Heiligtum ist nicht gemacht. Und das Irdische ist gemacht, mit Händen. Bezahle El und Oholiab. Wenn man die Stellen, ich schlage die Stellen jetzt nicht auf, 2. Mose 31, die ersten Verse, 2. Mose 35 und 36, 35 die letzten Verse, 2. Mose 36 die ersten Verse, 2. Mose 37, erster Vers. Da ist immer wieder die Rede von Bezahle El und Oholiab. Wer waren das? Das waren Menschen, die von Gott begabt waren mit Kunstwirkerhänden. Und ihre Hände haben was? Ihre Hände haben was gemacht? Wisst ihr, was die Hände von den beiden gemacht haben?
Ja, die ganzen Kunstwerke für das.
Ja, die Stiftshütte. Die Gegenstände der Stiftshütte haben die gemacht, mit Händen gemacht. Die Stiftshütte war mit Händen gemacht. Das war nicht maschinell hergestellt. Und zwar mit Kunstwerkearbeit. Die Männer waren mit dem Heiligen Geist begabt und haben das Zelt gemacht. Auf sehr wunderbare Weise gemacht. Ich lese die Bibelstellen alle nicht, es steht immer das Wort gemacht dort dabei. Die gemachten Dinge sollten erschüttert und beseitigt werden, um Platz zu machen für die Errichtung des himmlischen Zeltes. Was sind also die erschütterten Dinge? Was ist also die Welt, die erschüttert wird? Nicht Australien und nicht der Pluto und nicht der Merkur. Nein, das, was erschüttert wird, ist das, was gemacht wurde. Stiftshütte, beziehungsweise der Nachfolger der Stiftshütte, war der Tempel. Und alle Dinge, die damit in Verbindung stehen, inklusive die ganze Stadt. Das sollte unmittelbar in nächster Zeit, in den nächsten Jahren, erschüttert werden. Und zwar mächtig erschüttert. Beseitigt, erschüttert und beseitigt, um Platz zu machen für die Errichtung eines anderen Tempels, eines himmlischen Tempels. Jene waren für eine begrenzte Zeit gemacht, nicht für ewig, bis zur Zeit der richtigen Ordnung. Hebräer 9, Vers 10 haben wir schon gelesen. Auferlegt waren die Dinge des fleischlichen Gottesdienstes, waren auferlegt bis auf die Zeit der richtigen Ordnung. Das ist die himmlische Ordnung, nach der Ordnung Melchisedeks. Der Priester nach der Ordnung Melchisedeks in einem neuen Tempel, in einem himmlischen Tempel. Und den anderen Vers haben wir schon gelesen. Das, was altersschwach wird, ist dem Verschwinden nahe. Hebräer 8, Vers 13. Merken wir, wenn wir den Zusammenhang des ganzen Briefes sieht, dann bekommt so ein Vers ganz eine andere Bedeutung, als man im ersten Moment meint. Ausleger, alte Ausleger, John Owen und Moses Stewart und wie sie alle heißen, Alford, sind draufgekommen. Die haben vor vielen Jahrhunderten schon draufgekommen. Haben das in ihren Kommentaren, ich habe die Kommentare nachgelesen, steht in ihren Kommentaren schon da. Weiter. Das noch einmal zeigt die Beseitigung oder Verwandlung des Erschütterten, das ist die Sinai-Welt, an. Also die Sinai-Welt wird beseitigt, die wird erschüttert und beseitigt, als eines gemachte Tempeldinge, damit das nicht erschütterte, nämlich der neue Tempel, die neue Welt des neuen hohen Priesters, bleibe. Darum, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, lasst uns Gnade haben. Oder lasst uns die Gnade festhalten, wird auch übersetzt. Oder lasst uns Dank haben. Das ist ein schwieriger Ausdruck zu übersetzen. Wir kommen gleich dorthin. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen. Weil vielleicht mancher sich denkt, ich verstehe das nicht. Wieso erschüttert? Wieso erschüttert und wieso gerade diese Ausdrücke Himmel und Erde? Wenn wir im Alten Testament lesen, ich gebe jetzt ein paar alttestamentliche Stellen, werdet ihr das besser verstehen. Wenn das Alte Testament von dieser Zeit spricht, wo die alte Theokratie beseitigt wird, verwendet sie dieselben Ausdrücke. Lesen wir. In Joel 4, Vers 15, und es geht um dieselbe Sache. Das Ende der alten Theokratie und das Kommen der neuen Theokratie. Joel 4, Vers 15, und Jahwe brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Merkt ihr? Himmel und Erde erbeben. Es geht um die alte Theokratie Israel. Doch ist Jahwe eine Zuflucht für sein Volk, das sind die Treuen des Volkes, und eine Schutzwehr für die Söhne Israels, die Treuen, die treu geblieben sind, die den Messias annehmen. Und ihr werdet erkennen, dass ich Jahwe bin, euer Gott, wohnend auf dem Zion, dem Berge meines Heiligtums, und Jerusalem wird ein Heiligtum sein. Ist es nicht das, was wir in der Bibel lesen, in Offenbarung 21? Jerusalem wird zum ganzen Heiligtum. Gleich lang, gleich breit, gleich hoch. Jerusalem wird ein Heiligtum sein und fremde Heere werden es nicht mehr durchziehen. Da werden nie mehr Feinde durchziehen durch dieses Jerusalem. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werden die Berge von Most triefen. Also, das ist natürlich poetische Sprache. Da wird so viel Äpfel geben, dass der Apfelsaft nur so runterrennt. Und die Hügel von Milch fließen. Und alle Bäche Judas werden von Wasser fließen, was in Israel sehr wichtig ist, wenn viel Wasser da ist. Und eine Quelle wird aus dem Hause Jahwes hervorgehen. Ist das nicht das, was wir in Offenbarung 21 lesen? Da war ein Wasserstrom, der ging aus dem Thron des Gottes und des Lammes hervor und fließt ins neue Jerusalem hinein. Und es ist der Strom des Lebens. Und Jahwe wird in Zion wohnen. So endet Joel, Kapitel 4. Jahwe wird auf dem Zionsberg für immer und ewig wohnen. Ja, wo ist denn dieser Zion? Ist der gleiche Zion, gleiche Sprache wie Hebräer 12. Versteht ihr? Weiter. Haggai 2, das ist die Stelle, da möchte ich trotzdem noch lesen. Da werde ich den Himmel erschüttern und das Land und das Meer und das Trockene, das heißt die ganze Welt werde ich erschüttern. Und ich werde alle Heiden erschüttern und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Gott kommt, erschüttert eine Welt und füllt das Haus, dieses Haus, den Tempel, mit Herrlichkeit. Und wie geht's weiter? Ich lese gleich weiter. Zwei Stellen, die tue ich jetzt parallel. Zwei Stellen. Haggai 2 und Jesaja 60. Jesaja 60, wenn es spricht von dem herrlichen Jerusalem, dann wirst du es sehen und strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden. Bitte, Jesaja 60, ich kann nicht den ganzen Text lesen, es geht um das neue Jerusalem. Jesaja 60, Vers 1 spricht von dem Jerusalem, von dem zukünftigen herrlichen Jerusalem und er spricht es hier mit du an. Du ist also Jerusalem gemeint. Dann wirst du, Jerusalem, es sehen und strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden. Der Reichtum der Heiden wird zu dir kommen und deine Tore werden beständig offen stehen. Tag und Nacht werden sie nicht geschlossen, um zu dir zu bringen, den Reichtum der Heiden und ihre weggeführten Könige. Also das neue Jerusalem ist offen und die Heiden dürfen jetzt hereinkommen ins neue Jerusalem. Erstaunlicherweise. Was haben denn die Heiden zu tun in einer israelitischen Stadt? Das öffnet sich, das neue Jerusalem wird so groß, dass auch die Heiden Platz haben. Haggai 2, da werde ich den Himmel erschüttern und das Land und das Meer und das Trockene und ich werde alle Heiden erschüttern und die Kostbarkeiten aller Heiden werden kommen. Das heißt, das Köstlichste der Heiden wird geliefert nach Jerusalem. Jetzt liefern sie alle ihre Schätze nach Jerusalem und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, sagt Jahwe der Heere. Merkt ihr? Und wo steht das noch? In Offenbarung steht das noch, genau das Gleiche noch einmal. Offenbarung 21, Vers 24, die Heiden werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde tragen ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie hinein, in die Stadt. Und ihre Toreingänge werden des Tages nicht geschlossen werden. Habt ihr gesehen? Dieser Vers, genau gleich wie Jesaja 60, Vers 11, wo wir vorher gelesen haben. Deine Tore werden beständig offen stehen, Tag und Nacht werden sie nicht geschlossen, um zu dir zu bringen den Reichtum der Heiden. Hier dasselbe. Sie tragen die Herrlichkeit der Heiden in die Stadt und ihre Toreingänge werden des Tages nicht geschlossen werden. Und sie werden die Herrlichkeit und die Ehre der Völker, der Heiden, in sie bringen. Zweimal wird das hier gesagt. Und auf keinen Fall wird eingehen irgendetwas Verunreinigendes. Nur die des Lammes, in des Lammes Buch des Lebens geschrieben sind, die werden hineingehen. Merken wir die Verbindung? Das neue Jerusalem steht offen und jetzt dürfen die Heiden kommen und kommen und kommen, in alle Ewigkeit fast. Ich weiß nicht, wie lange, steht nicht da, wie lange. Jetzt hier zum Schluss eine Skizze, was ich jetzt gesagt habe, jetzt mal skizzenhaft dargestellt. Hier ist die Theokratie Israel, begonnen am Sinai. Das ist das irdische Königreich Gottes. Es war auf der Erde, das Königreich Gottes, bis der Messias kam. Dann kamen die letzten Tage, das waren die Tage von Pfingsten an, Petrus hat gesagt, das sind die letzten Tage, bis das Gericht kam über das irdische Königreich Gottes. Da kam das Gericht. Der Herr Jesus inzwischen hat sich aber gesetzt im Himmel auf den Thron und sammelt im Himmel die Seinigen zu sich. Und er vollendet das Jerusalem im Himmel. Sein himmlisches Reich ist ein himmlischer Tempel und ist eine himmlische Stadt. Wenn wir das jetzt mit den Welten uns anschauen, wir haben hier die Welten. Bevor überhaupt die Theokratie Israels entstand, gab es auch eine Welt. Petrus spricht davon, 2. Petrus 3. Die alte Welt, die ging bis Noah. Der Pfeil, der erste blaue Pfeil, ist die Sintflut. Das war die alte Welt, die alte Himmel und Erde. Die zweite Himmel und Erde, die jetzige Himmel und Erde, das ist die Theokratie Israel. Das beschreibt Petrus mit den Worten die jetzige Himmel und Erde. Das bezieht sich aber auf die damalige Welt, bitte. Auf die damalige Theokratie Israels. Das war damals in den letzten Tagen. Und dann spricht er von dem Gericht, das kommt, und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und jetzt meinen manche, das ist immer noch in der Zukunft. Nein, Geschwister, ist nicht in der Zukunft. Ist Gegenwart. Nur für uns ist in der Zukunft. Warum? Ja, weil wir noch nicht dort sind. Das ist himmlisches Reich. Für uns ist es Zukunft, klar. Aber es ist schon gekommen. Es ist schon da. Und die Heiden können dort schon hineingehen. Ja, wie? Man muss zum Glauben kommen an den Messias. Und dann, wenn man stirbt, wird man diese neue Welt sehen. Neue Himmel und Erde. Und ganz zum Schluss noch vor der Pause, was heißt Pause, vor der langen Pause, möchte ich jetzt noch einige Verse zeigen, die genau das im Alten Testament auch berichten, dass wenn eine Welt zusammenbricht, dann bricht Himmel und Erde zusammen. Drei Bibelstellen. Erste Bibelstelle. Oder vielleicht warten. Ja, doch. Erste Bibelstelle. Jesaja 34. Die Erschütterung von Edom, 6. Jahrhundert vor Christus, durch Nebukadnezar. Da heißt es folgendermaßen. Tretet herzu, ihr Völker, um zu hören. Jesaja 34, Vers 2. Denn der Zorn Jahwes ergeht gegen alle Völker und seine Grimmglut, gegen ihr ganzes Heer. Er hat sie der Vertilgung geweiht, zur Schlachtung hingegeben. Und ihre Erschlagenen werden hingeworfen und der Gestank ihrer Leichname steigt auf und die Berge zerfließen von ihrem Blut. Und das ganze Heer der Himmel zerschmilzt und die Himmel werden zusammengerollt wie ein Buch. Ihr ganzes Heer fällt herab, stellt euch vor, alle Sterne fallen runter, wie das Laub vom Weinstock abfällt, wie das Verwelkte vom Feigenbaum. Denn trunken ist im Himmel mein Schwert, siehe, auf Edom fährt es herab, auf das, und das, auf das Volk meines Bannes, meines Fluches zum Gericht. Gemeint ist Edom. Das war das Gericht Gottes über Edom, das er ihnen mehrmals angekündigt hat. Bei Obadja, bei Jeremia und bei Jesaja 34. Das Gericht Gottes über Edom durch Nebukadnezar. Das Schwert Jahwes ist voll Blut. Es ist gesättigt vom Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Witter. Denn Jahwe hat ein Schlachtopfer in Bosra. Was war Bosra? Die Hauptstadt von Edom. Jahwe hat ein Schlachtopfer in Bosra und eine große Schlachtung im Lande Edom. Steht davor, da steht der Herr mit dem Schwert und haut alle nieder. Und das Blut fließt nur so. Das ist die Gerichtssprache. Und der Himmel wirft seine Sterne runter. Da ist dunkel, alles stockdunkel. Also wenn ein ganz großer Krieg stattfindet, dann ist der Himmel dunkel. Das weiß man noch aus dem Krieg, Kuwait-Krieg. Da war alles dunkel dort. Die Wolken haben alles verfinstert. Die Rauchwolken. Zweite Stelle, Babylon, Jesaja 13. Jesaja 13, Vers 5. In Jesaja 13 wird das Gericht über Babylon gesprochen. Und ich lese nicht alles, ich lese jetzt von Vers 5. Aus fernem Lande gekommene sind es vom Ende des Himmels, Jahwe und die Werkzeuge seines Grimmes. Also der Herr kommt und seine Werkzeuge, das sind die Perser, Meder und Perser. Die Werkzeuge seines Grimmes, um die ganze Erde zu verderben oder zu zermürben. Heulet, denn nahe ist der Tag Jahwes. Wie Verwüstung vom Allmächtigen kommt er. Darum erschlaffen alle Hände und jedes Menschenherz zerschmilzt. Und sie sind bestürzt, Krämpfe und Wehen ergreifen sie. Sie winden sich wie eine Gebärende. Jeder starrt den anderen an. Ihre Gesichter sind Flammengesichter. Siehe, der Tag Jahwes kommt, grausam. Und Grimm und Glut des Zornes, die Erde zur schaurigen Öde und zum Entsetzen zu machen und ihre Sünder daraus zu vertilgen. Ja, die Sterne des Himmels und seine Gestirne werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Und ich werde an dem Erdkreis heimsuchen die Bosheit und an den Ehrfurchtslosen ihre Ungerechtigkeit. Siehe, ich erwecke gegen sie die Meder. Gell? Zuerst denkt man, ja, das ist der Weltuntergang. Und dann sagt er, nein, es sind die Meder und Perser, wie sie nach Babylon kommen. Versteht ihr? Die Meder und Perser, Meder waren ja zusammen mit den Persern, die haben im Jahre 539 Babylon überrollt. Die Stadt besiegt, also durch einen Trick sind sie reingekommen in die Stadt, haben dann den König getötet, ich glaube getötet, den Belsazar haben sie getötet und haben dann die Stadt eingenommen und haben dann das ganze babylonische Reich, das damals das Weltreich war, übernommen. Merkt ihr wieder die Sprache? Die Sterne fallen vom Himmel, die Sonne wird finster und so weiter. Dritte und letzte Stelle, Ägypten, das Gericht über Ägypten, auch durch Nebukadnezar. Und ich werde, wenn ich dich auslösche, ich kann jetzt nicht alles lesen, aber es heißt Wort gegen Ägypten, aus der Zeit Hesekiels. Hesekiel hat das vorausgesagt und die Babylonier haben Ägypten eingenommen, haben das gesamte Ägypten besiegt. Ich werde, wenn ich dich auslösche, den Himmel bedecken und dich, also Ägypten ist gemeint. Ich werde, wenn ich dich, Ägypten, auslösche, den Himmel bedecken und seine Sterne verdunkeln und ich werde die Sonne mit Gewölk bedecken und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Alle leuchtenden Lichter am Himmel werde ich deinetwegen verdunkeln und ich werde Finsternis über dein Land bringen, wenn ich deinen Sturz unter den Völkern bekannt mache, in den Ländern, die du nicht gekannt hast. Also Gott geht dann hin und verkündigt in allen Ländern, die noch herum sind, verkündigt er den Sieg über Ägypten. Vers 11, denn so sagt mein Herr Jahwe, das Schwert des Königs von Babel wird über dich kommen, über Ägypten. Das war im 6. Jahrhundert unter Nebukadnezar. Etwa 560, glaube ich, 568, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ich habe das jetzt deshalb gelesen, damit wir die biblische Sprache verstehen. Und jetzt verstehen wir, wieso Gott sagen kann, wenn die jüdische Welt fällt, dann erschüttere ich Himmel und Erde. Himmel und Erde sind nicht wissenschaftlich, auch wie in diesen Texten, nicht wissenschaftlich zu nehmen, sondern mit der biblischen Sprache zu verstehen. Man muss das Alte Testament kennen, wenn man Hebräerbrief liest. Ohne das geht es nicht. Und dann verstehen wir wirklich, aha, es geht hier um das Gericht Gottes, das 70 nach Christus kam, als Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde, der Tempel zerstört und die gesamte jüdische Theokratie vernichtet wurde. Dann hat Gott eine andere Theokratie, eine himmlische, das himmlische Königreich errichtet, vollends errichtet. Damit schließen wir heute. Es war ein bisschen viel wieder, aber ich denke, wir sind jetzt so weit gewesen. Wir haben jetzt lange im Hebräerbrief gearbeitet, dass wir verstehen, wie hier die alttestamentliche Sprache zum Zuge kommt, wenn er so hier das zitiert. Das ist ja auch aus Haggai Kapitel 2, Vers 6 und 7 zitiert. Das ist ja alttestamentliche Sprache. Und zum Schluss heißt es noch, Vers 28, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, mögen wir Gnade haben oder dankbar sein, kann man auch übersetzen so, mögen wir Gnade haben, durch die wir Gott in einer ihm angenehmen Weise den gebührenden Dienst verrichten. Und das Wort, das hier steht, für Dienst verrichten, ist nicht das Wort Diakonein oder Dulein, also nicht Dulein, also nicht Sklave sein und nicht normal dienen, sondern gemeint ist das Wort Gottesdienst verrichten, Priesterdienst. Das ist das Wort, das verwendet wird, wenn ein Priester im Tempel den Gottesdienst verrichtet. Also, und jetzt sagt er, wir, die Gläubigen, die an den Messias glauben, lasst uns Gnade haben und durch die Gnade lasst uns Gott in einer ihm angenehmen Weise den Gottesdienst verrichten. Jetzt stehen wir in einem Tempel und jetzt tun wir den Gottesdienst. Als ob wir kleine Priester sind in dem neuen Tempel, den er bringt. Lasst uns ihm Gottesdienst verrichten mit Scheu und mit gewissenhafter Haltung. Merkt ihr, wenn wir Gottesdienst tun, als Neutestamentliche, die in den Tempel hineingehen dürfen, dann mit Scheu, das heißt mit großer Ehrfurcht vor Gott und mit gewissenhafter Haltung, mit Vorsicht und mit Genauigkeit, nehmen wir die Bibel genau. Gewissenhaft heißt sehr, sehr genau. Tun wir unseren Dienst dem Herrn. Und alles, was wir tun, bitte, Gottesdienst heißt nicht das, was wir Sonntagvormittags machen, zwischen 9:30 und 10:30 oder 10:30 und 11:30. Nein, nicht das. Gottesdienst ist das tägliche Leben und der Herr möchte, dass unser Leben ein Gottesdienst wird. Und wenn wir das verstanden haben, haben wir Christentum verstanden. Das ganze Leben ist ein Gottesdienst. Jetzt stehen wir vor dem himmlischen Herrn. Und jetzt bringen wir ihm unser Leben, uns geben ihm unser Leben und sagen, Herr, dir gehört dieses Leben. Ich möchte, dass du verherrlicht wirst. Ich möchte, dass du Ehre empfängst durch mein Leben, durch meinen Dienst. Später wird er noch beschreiben in Kapitel 13, wie dieser Gottesdienst aussieht. Kommen wir gleich dorthin. Vers 29 nur noch als Abschluss. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er sagt, so wunderbar es ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, aber vergessen wir nicht, unser Gott ist der gleiche Gott, Es ist nicht so, dass es einen alttestamentlichen Gott gibt, der kommt mit Feuer und es ist ein Krieg, Gerichtsgott. Und im Neuen Testament, da haben wir nur Gnade und da gibt es, nein, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott will mit Sünde nichts zu tun haben und er will, dass Sünde nicht geduldet wird in meinem Leben. Er will das verbrennen. Deshalb bringen wir ihm unsere Sünden und lassen uns reinigen und dienen wir ihm mit einer ganz gesunden Haltung. Das heißt nicht, dass wir uns fürchten vor ihm. Das heißt nur, dass wir uns bewusst sind, das ist ein heiliger Gott. So nahe mir kommen dürfen, er ist unser Vater, aber er ist gleichzeitig auch unser heiliger Gott. Da ist Liebe und Scheu gehört zusammen. Wir schließen mit Gebet. Stehen wir dazu auf.